Ja, guten Morgen miteinander. Wir kommen heute zum zweiten Teil, wo es darum geht, Prinzipien der klugen Verwaltung. Da hat es einerseits allgemeingültige Prinzipien, aber wir als Christen, wir haben auch noch ein paar geistliche Prinzipien. Das letzte Mal haben wir gehört, was so wichtig ist, wie der Wohlstand in dein Leben kommt. Das ist nämlich dann, wenn wir diese Prinzipien da uns beherzigen tun. Ich tue jetzt nicht einzeln vorlesen, aber so einfach nochmal als Erinnerung. Heute geht es um die Verwaltung. Wir sehen hier einen Fünfreiber. Wenn wir ins Portemonnaie schauen und beim Münzabteil einen Blick reinwerfen, und wir sehen dort nur 10erli, 20erli, 50erli, dann ist das einfach nicht das gleiche, wie wenn es dort noch 2, 3, 5 Lieber drin hat. Das ist einfach ganz ein anderes Gefühl. Und wenn man jetzt den 5 Lieber in die Hand nimmt und den Rand anschaut, dann heisst es jetzt Dominus Providebit. Was heisst das? Das heisst, dass Gott wird vorsorgen. Und das ist die Stelle aus dem 1. Moses, wo man lesen, dass der Abraham mit dem Isaak auf den Berg gegangen ist und er hatte dort den Auftrag gehabt, seinen Sohn zu opfern. Und der Isaak fragt, ja, wo ist denn das Opferlamm? Und der Abraham sagt, der Herr wird vorsorgen. Und ich finde das noch interessant, dass das auf unserem Fünfreiber ist. Wir gehen durch 7 Punkte durch und ich denke, damit wir keine Zeit verlieren, fangen wir gerade an. Punkt 1, Schulden. Es hat so eine Dating-Plattform, hat da mal eine Umfrage gemacht, ja, was sind denn die Punkte, wo immer ein bisschen Stress bringen in einer Partnerschaft. Und wir sehen dort Geld und Finanzen, das ist etwas, wo immer ein bisschen Problem ist. Da gibt es also viel Stress, wenn es darum geht, ja, haben wir genug Geld für die Steuern und für die Krankenkassen. Weil das ist offenbar das, was in der Schweiz etwa die ein bisschen vergessen geht, wenn die Steuerrechnung kommt, grosse Überraschung und so weiter. Aber das ist halt etwas, was wir Christen und überhaupt alle machen müssen. Und es geht jetzt in dem ersten Punkt darum, vermeide Schulden. Da heißt es in der Sprüche 22,7, der Reiche hat die Armen in seiner Hand, denn wer sein Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. In der Bibel, da steht nie nicht, dass wir keine Schulden sollen haben oder dürfen haben. Das gibt es. Wir stehen in diesem Leben und da gibt es auch Schulden. Jetzt kann man sagen, ja, es gibt wahrscheinlich bessere Schulden oder weniger gute Schulden. Und man kann sich da auslesen, was sind die besseren Schulden. Jetzt gibt es aber auch noch den, der einfach sich das Geld auslädt und nie zurückzahlt. Wir haben vielleicht alle so Leute in unserer Umgebung, ja, die dem Geld aus, dann kannst du mir 10 Stutz lehnen. Ich zahle das dann schon wieder rum. Umwartet. Die 10 Stutz, die kommen nicht mehr zurück. Und das sind dann genau die Leute, oder, wo man eben sieht, auf die kannst du dich nicht verlassen. Und wenn man so chronisch im Geldmangel ist, oder, dann muss man sich überlegen, ja, was mache ich mit dem Geld? Habe ich vielleicht einen Lebensstandard, der gar nicht zu meinem Einkommen passt? Aber als Christ sind wir ja auch aufgefordert, wenn jemand wirklich in Not ist, dass man eben dann auch hilft. Jetzt gibt es die Leute, die einen grossen Gewinn machen im Lotto. Und da gibt es das Beispiel, das ist durch die Presse vor einigen Jahren, der hat Das war ein arbeitsloser Amerikaner. Plötzlich einen grossen Lotto gewinnen. Und was hat er sich vorgenommen? Ich habe dem Sorge. Ich schaue, dass alles gut läuft. Aber es ist nicht lang gegangen, hat er halt schon das erste Haus gekauft, das zweite Haus. Schöne Autos hat es ein paar gegeben. Plötzlich hat es auch noch ein Privatflugzeug müssen sein. Dex hat er auch noch abgefunden mit einer Million, damit sie ruhig war. Und dann ist das Geld weniger geworden. Und dann hat er noch Geschäft versucht, es ist in die Hose. Und dann sind die Drogen gekommen. Dann ist die Scheidung gekommen. Und 5 Jahre später ist er gestorben, pleite. Es ist eine Tragik, es ist so eine Tragik. In den Sprüchen 21,20 heißt, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand, ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Was für eine Tragik. Und Swisslos hat da eigentlich noch ein gutes System. Wenn du dort kannst mitmachen, wenn du etwas gönnst, dann kommst du nicht gerade alles auf einen Schlag über, sondern die zahlen dir 20 Jahre lang jeden Monat 4'000. Also, dann kannst du es zwar auch noch verschwenden, aber bist dann 20 Jahre lang wahrscheinlich nicht pleite. Und auch da, ich denke, es ist gut, wenn man halt das Budget macht und wenn man plant, aus den Schulden zu kommen. Oder halt Konten macht für Steuern zum Beispiel. Aber besser als regelmäßig Lotto spielen, ist zum Beispiel, wie wir das letzte Mal gehört haben, dass man das Geld investiert in Wertschriften. Weil das wächst mit der Zeit. Dann kommen wir schon zum Punkt 2. Sparen für Notfälle. Ich glaube, der uns allen ein Beispiel sein mit dem Sparen, das war der Josef, der eigentlich sein ganzes Land dazu gebracht hat, zum Sparen, weil er hat von Gott her gewusst, da kommen 7 magere Jahre. Und selbst das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, also unser Land, sagt zu uns, kluger Rat, Notvorrat. Also wenn ich jetzt mal bei euch vorbeischaue, wie der Notvorrat aussieht, weiss ich nicht, wie lange der hebt. Weil in der heutigen Zeit wissen wir nie, was alles passieren kann. Wenn man mal ganz einen hypothetischen Fall annimmt, es gibt eine Woche keinen Strom in Europa. Ich muss da nicht alles vorlesen, was da ist, aber da bricht alles zusammen. Da gibt es Mord und Totschlag. Weil 7 Tage lang ohne Strom, da geht gar nichts mehr. Und darum ist es gut, wenn man sich den Rat ein bisschen zu beherzigen. Das heisst schon in den Sprüchen 15, Vers 6, im Haus rechtschaffener Menschen gibt es viele Vorräte, doch der Ertrag der Gottlosen besteht aus lauter Unordnung. Also im Notvorrat ist auch noch wichtig, dass man schaut, wenn das Ablaufdatum ist, oder? Sonst gibt es eben die Unordnung. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Das ist der wichtigste und ich muss ein bisschen um Verständnis bitten, da hole ich jetzt ein bisschen mehr aus als bei den anderen. Also wir haben da eigentlich 4 ganz grosse Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren werden challengen. Das eine sind hohe Energiepreise, Migration, demografischer Wandel und globale Schuldenkrise. Und die 4 Punkte, die werden für uns ganz grosse Challenge werden. Also, das ist nicht eine einfache Sache, die von uns zukommt. Und der Staat, der wird dadurch immer mehr aufblasen, mit Aufgaben, mit Ausgaben. Und der Staat muss irgendwie auch mal versuchen, die Schulden wieder abzuschütteln. Und dann ist ja der eine Punkt, man kann sparen. Der Staat kann sparen, aber wenn es so ist, dass der Staat einmal so viel spart, dass er nicht mehr Geld ausgibt. Dann sagen die Linken schon, wir tun den Staat zu Tod sparen. Aber die Rechten sind auch nicht besser. Wenn sie mal etwas wollen und das kommt, dann bleibt auch das. Und dann gibt es die Steuererhöhungen. Das ist etwas, was auf uns zu wird kommen. Weil all die Aufgaben, die auf uns zukommen, die brauchen Geld. Aber irgendwann ist es mit den Steuererhöhungen dann so, dass es eben fertig ist. Weil die Leute machen dann nicht mehr mit. Es lohnt sich dann nicht mehr zu arbeiten, wenn du einfach immer mehr Steuern musst zahlen. Und dann am Schluss bleibt nur noch die Inflation. Und das trifft eben alle. Darum, das sind die Punkte, die eine grosse Herausforderung werden sein für die nächste Generation. Wenn man beispielsweise die Energiepreise anschaut, wir in Stammheim, wir sind gerade so etwa im Schnitt, wir sind nicht billig, auch nicht teuer, aber wenn man schaut, China als Beispiel, billige Energie. Billige Energie ist so wichtig für das Volk, damit es konkurrenzfähig bleibt auf dem Weltmarkt. Wenn wir teure Energie haben, wird es ganz schwierig. Das erfahren die Deutschen mit ihrer Energiepolitik. BASF ist eine Firma, die investiert nicht mehr praktisch in Deutschland. Im Gegenteil, sie bauen modernste Anlagen ab, weil es viel zu viel Energie braucht und bauen es an einem anderen Ort wieder raus. Wieder auf. Der zweite Punkt, Migration. Wir glauben immer, wenn Migration, wenn einfach die Leute kommen, ja, das ist gut, das sind Fachkräfte. Aber es sind sehr viele Leute, die wandern in die Sozialwerke ein. Und auch die, die jetzt kommen, die werden mal alt. Das kostet Stangengeld. Da hat einer das ausgerechnet. 5.800 Milliarden in Deutschland. Stellen wir uns das vor, das kann man nicht mehr schultern. Und wenn jedes Jahr noch mehr kommt, wird es noch teurer. Und das kommen ja nicht nur Leute, die uns gut tun. Das haben wir alle wieder müssen erfahren. Wir laden uns massive Probleme auf, zum Teil mit Leuten. Leute, die sich radikalisieren, die haben einen Machtanspruch über unser Land, über Europa. Die kommen in Massen und sind ein grosses Problem. Und wenn jemand mal mit einer Messerstecherei zu tun hat, ein Messerstecher, eine Wunde, das ist etwas, was dann in 2 Wochen wieder gut ist. Das kann dein Leben zerstören. Und das wird alles so hingenommen. Die Eltern unter uns kennen den Herrn noch. Der Peter Scholl-Latour, der hat gesagt, ich fürchte nicht die Stärke des Islam, sondern die Schwäche des Abendlands. Wenn es im Christentum nur noch darum geht, irgendwelche Philosophien zu vertreten oder Soziallehren, dann haben wir keine Botschaft mehr. Und das ist das Problem in Europa. Die Lichter vom Glauben, die gehen aus. Dann der weitere Punkt, demografischer Wandel. Wir haben 1950 als Beispiel, wenn man dort schaut, wie viele Leute, das für die Rentner aufgekommen sind. Und wenn man das heute, also in 100 Jahre später, 2050, werden 2, die arbeiten, einen Rentner müssen zahlen. Das wird nicht mehr funktionieren. Das heisst, auch dort werden die Steuern, da müssen zum Einsatz kommen. Oder die AV, kommt zwar dann 13 Mal AV über, aber die wird dann einfach nicht mehr lange. Wenn wir schauen, das Land geht gewisse Phasen durch. Es gibt einen Aufstieg und irgendwann ist alles super, dann läuft es gut. Und nachher kommen die Überregulierungen, es wird alles ziemlich fett, Umverteilungen und am Schluss kommt der Niedergang. Totalitarismus, Bürgerkrieg und so weiter. Und wir können jetzt fragen, wo steht die Schweiz? Wo steht unser Land? Ich habe jetzt nicht einmal den Pfeil optimistisch ein bisschen oben hier gemacht. Aber wir haben grosse Challenges und das muss man sich bewusst sein. Dann haben wir die ganze Quer- und LGBT-Geschichte. Das ist eine Verhöhnung von Gott. Das muss man sich bewusst sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, wo jetzt da so eine Demo machen, oder? Quer vor Palestine. Es würde mich jetzt echt wundern, wenn die das würden in Gaza-Stadt machen. Wie lange die das würden machen? Oder? Und eine Ideologie kann die Menschen derart verblenden, dass das ganz Offensichtliche sie nicht mehr erkennen. Man kann sich jetzt fragen, sind die so dumm oder so ignorant? Und man muss sich bewusst sein, die Israel verfluchen, die haben das Problem. Es ist schon mal einer, wo hat wollen, sollen Israel verfluchen? Da hat man können den Bileam hat man können bestellen und der hat per Auftrag gesegnet oder verflucht. Und der König hat den auch bestellt und hat gesagt, du Israel verfluchen. Und er hat es gar nicht können. Er hat es nicht können. Wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, oder? Die globale Schuldenkrise und der Niedergang, der Punkt, dass die Verschuldung weltweit immer mehr zunimmt. In Amerika, das wächst exponentiell. Und irgendwann ist fertig. Irgendwann geht es so hoch, dann geht es nicht mehr weiter. Und was lesen wir in der Bibel? Gott sagt, mein ist Silber und Gold, spricht der Herrscharen. 1944, das war der Zweite Weltkrieg, so in der Endphase gewesen. Man hat sich überlegt, wie sieht das aus nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit haben überall Waffen verschickt, auch die Sowjetunion, England und so weiter. Und sie haben einen Haufen Gold gehabt am Schluss. Und dann haben sie gesagt, jawohl, jetzt machen wir es so, wir haben einen Goldstandard. Jeder Dollar oder jede Unze ist 35 Dollar. Und ihr koppelt eure Währung an unsere Währung, den US-Dollar. Dann ist das so weitergegangen. Die Amerikaner haben ihre Infrastruktur ausgebaut. Sie haben dort einen Krieg gemacht. Nochmal einen Krieg, Vietnam. Und langsam sind die Staaten, die ihre Währung gekoppelt haben, sie haben das komisch gefunden. Es ist eine ganz schlechte Stimmung aufgekommen. Und dann ist der Tag gekommen, wo die Franzosen mit einem Kriegsschiff vor New York aufgefahren sind. Nein, nicht etwa zu New York, bis uns. Sie haben das Schiff voll Dollar gehabt und haben gesagt, wir wollen Gold. Was hat der Nixon gemacht? Er hat gesagt, jetzt tun wir temporär das aussetzen, dass wir das umtauschen können. Das temporär ist bis heute angehalten. Heute kostet die gleiche Unze ein Stange Geld. Weil das, die Währungen, die Menschen machen, hat keinen Bestand. Nur das, wo Gottes Geld ist, hat Bestand. Und wir sehen es auch, wenn wir da schauen, wie die Währungen gegenüber dem Gold an Wert verlieren. Und der Schweizer Franken ist jetzt da bei dieser Linie zu oberst, aber er ist auch nicht viel besser. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, eine Währung hält im Schnitt etwa 30 Jahre. Dann gibt es etwas Neues. Und meistens ist es dann so, dass jeder ein bisschen die Röhre schaut mit seiner Währung. Was also eine grosse Herausforderung für uns als Christen oder überhaupt für alle im Westen, das ist die Inflation. Die Inflation ist etwas, was die Menschen arm macht. Wir haben dann eben die Amerikaner mit ihrem Dollar, mit ihren Sanktionen. Die Sanktionen führen dazu, dass sich die Leute oder die Potentaten, die in Dollar Guthaben haben sich überlegt, ja, kann das sein, dass wir dann einmal sanktioniert werden. Und dann ist es gleich wie Chinesen, sie wollen die Dollar loswerden. Wenn die Dollar wieder zurückkommen nach Amerika, treibt die Inflation alle blöd. Und heute ist es eben so, da ist einfach etwas im Busch. Man sieht, wie die Zentralbanken wieder Gold kaufen. In Massen. Die Chinesen kaufen Gold viel mehr, wieder, dass sie überhaupt ausweisen. Und sie ermutigen ihre Leute, Gold zu kaufen. Gold ist die Währung, die Bestand hat. Denn mein ist Silber und Gold, spricht der Herr Schar. Und der, was Gold macht, der macht die Regeln. Und wir sehen, das ist etwas im Umbruch in dieser Welt. Es hat viele grosse Reiche gegeben, die sind gekommen, die sind gegangen. Amerika hat den Höhepunkt hinter sich. Die neue Weltmacht ist China. Und wir sehen, dass wenn man das Bruttoinlandprodukt anschaut, wenn man schaut, wie das war 1992, mal so rein optisch, wie es vor 2 Jahren war, und wie es dann vielleicht in den nächsten 30 Jahren ist. Wo ist Europa? Europa ist nicht mehr so wichtig. Die Musik spielt an einem anderen Ort. Die spielt zu Asien und zu Amerika. Und das müssen wir uns bewusst sein. Darum habe ich das letzte Mal eben gehört, dass man sollte, gerade als junger Mensch, regelmäßig sparen und so halt eben vom Zinseszinseffekt profitieren. Wir haben gelernt, verteile deinen Besitz auf 7 oder 8 Stellen, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommt. Und nehmen wir jetzt an, es sind 45 Jahre vergangen, du hast da den grossen Betrag, fast 2,9 Millionen. Und jetzt kommt das, sagen wir, dann die nächste Generation und lädt das einfach auf dem Bankkonto. Und es gibt 2% Inflation in den nächsten 45 Jahren. Dann ist das Geld nachher nur noch 41% wert, also Kaufkraft. Wenn es 5% Inflation hat, dann ist es nur 11%. Dann ist es weg. Oder? Und darum ist es so wichtig, dass man eben das Geld nicht auf dem Konto hortet, sondern dass man es sinnvoll anlegt. Es ist nur geschützt, wenn dein Vermögen in Sachwert angelegt ist. Ich habe es da noch ein bisschen grösser. Da hat es Bildung und ein Netzwerk. Da ist auch etwas, wo man investieren kann. Aber die unteren Punkte, die sind dort, wo man sein Vermögen schützen kann vor Entwertung. Wir als Christen, wir wollen auch erkennen, von wo kommt denn der Segen. Der Segen, der kommt auch, wie wir grosszügig sind. Da hat es ein paar Vers, die das dokumentieren. Mir gefällt der Sprüche 22,9. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Was heisst denn ein gütiges Auge? Das ist jemand, der eine Not sieht. Er hat eine Güte, er sieht. Ihm muss man nicht immer zuerst sagen, ja, man sollte dort noch und dort. Nein, er hat ein gütiges Auge und er sieht, wo Not ist. Psalm 112 hat 10 Vers, wo beschreibt, was für ein Segen du erlebst, wenn du Gottes Gebot folgst. Und es gibt 3 Punkte in denen. Das eine ist, wenn du ihm in Ehrfurcht begegnest und seine Gebote haltest mit Freude, dann wirst du gesegnet. Dann wird Wohlstand und Reichtum in deinem Haus sein und du wirst auch Bedürftige beschenken. Auch wieder der Dreiklang. Gott segnet, du folgst Gott, er segnet dich. Und du kannst grosszügig sein. Erkenne, woher der Segen kommt. Wir glauben vielleicht oftmals, ja, wir sind halt so super, wir sind so gut ausgebildet, wir machen alles richtig, darum geht es uns so gut. Aber nein, der Punkt ist der, es ist Gott, der uns befähigt. Gott ist der, der uns die Kraft gibt. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommt, all diesen Reichtum zu erwerben. Also dort unterscheiden wir uns ja dann von den Leuten in der Welt, die denken, ja, ich bin so ein cleverer Typ, mache alles richtig. Aber wir als Christen erkennen, es ist eben Gott. Er ist der, der uns Kraft gibt, der uns ausrüstet. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ich glaube, das dürfen wir auch wissen als Christen, dass wir eben auch müssen erkennen, ja, wir können machen, was wir wollen. Wenn Gottes Segen nicht da ist, wird das nichts bringen. Wir unterstützen das Reich Gottes. Im Alten Testament, wenn man da alle Abgaben zusammenrechnet, dann kommt man etwa 15-30% vom Einkommen. Jetzt, Israel war eigentlich eine Theokratie gewesen, das heisst, da war der Tempeldienst gewesen, der hat gekostet. Aber auch der ganze Staat hat gekostet, der hat ja auch Geld gebraucht. Und darum sind da ein Haufen Abgaben gewesen. Und wir sehen ja das Beispiel von der Ruth, wo die Ruth den Boas kennengelernt hat. Die Felder in Israel, das sind, wenn sie eckig waren, dann sind sie eigentlich, da haben sie nur dürfen, rund mähen. Und dann hat sie immer so eine Ecke noch ein bisschen übrig gehabt. Und das haben dann die armen Leute können ernten. Und das ist eigentlich eine gute Sache gewesen. So haben alle Möglichkeit gehabt, sich auch zu ernähren. Wir haben jetzt keinen Tempel mehr als Christen, sondern da ist es so, dass in der Schrift im Neuen Testament heisst, wenn jemand dir das Evangelium bringt, dann soll er können davon leben. Das ist da beschrieben. Und der Paulus hat das für sich nicht einmal in Anspruch genommen. Er hat es nur von den Philippern. Dort hat er sich etwas geben lassen. Aber das ist der Anspruch, wo eine Kirche darf haben, an die Leute, die da teilnehmen, die gläubig sind. Sie sind so gesegnet, dass sie die Botschaft von Jesus Christus gehört haben, dass sie halt auch sollen ihren Teil beitragen. Im Alten Testament haben wir das Beispiel in Maleachi, da sind die Juden zurückgekommen aus der Verbannung. Stell dir vor, sie kommen zurück, da ist alles in Ruinen gelegen. Da hat jeder, der zuerst für sich geschaut. Und der Tempel war auch noch, aber das war nicht so wichtig. Und dort hat Gott gesagt, nein, gib deinen Zehnten, gib deinen vollen Zehnten und du wirst sehen, wenn ich dich segnen werde. Ich stell mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. So ist unser Gott. Schon kommen wir zum letzten Punkt. Genieße den Reichtum. Ich glaube, das ist ja etwas, wo man vielleicht nicht so viel hört. Ja. Aber unser Leben ist kurz. Wie gut mag ich mich noch erinnern, wo ich unsere Tochter im Arm hatte. Und jetzt habe ich schon die Enkeltochter im Arm. So schnell geht's. Unser Leben ist kurz, aber wenn Gott uns segnet, dann dürfen wir es auch geniessen. Aber wir sollen nicht Gott vergessen. Aber er segnet uns und er tut uns wohl. Und so darf das auch für uns zum Segen werden. Ich komme schon zu der Zusammenfassung von diesen zwei Morgen. Im ersten Teil haben wir eigentlich gehört, wie der Wohlstand ins Leben kommt. Drei Punkte. Mach Gottes Ziel zu deinem Ziel. Bei fleissig, diszipliniert und bitte auch um Weisheit und bis grosszügig. So kommt Wohlstand in dein Leben. Und bei dem Teil haben wir gehört, so verwaltest du den Wohlstand richtig. Was du hast, verdankst du dem Herrn. Das darfst du nie vergessen. Investiere weise in verschiedene Sachwerke, damit die Inflation dich nicht arm macht. Und, wichtig, gib Gott, was Gott gehört. Ich will noch beten zum Schluss. Und dann freue ich mich.